herzlich willkommen zu unserer wahrscheinlich letzten Episode vor Weihnachten, doch ziemlich sicher letzten Episode vor Weihnachten, der Nummer 709. Und wir haben uns versammelt, um das neue Netflix-Musical, was uns allen immer wieder hingehalten wird, wenn wir Netflix aufmachen, Tick, Tick, Boom, zu besprechen. Wollten wir eigentlich schon letzte Woche tun, haben wir dann ohne Nennung von näheren Gründen auf diese Woche verschoben. Das können wir jetzt auflösen, denn mir virtuell gegenüber sitzt zur Besprechung dieses Musicals Claudia Nördinger als Stephen Sondheim, weil wir brauchen ja Theaterexpertise und Musical-Expertise. Hallo Claudia.
Hi, deswegen haben wir den Stefan zu Hause gelassen und nur ich darf sprechen. War das klug? Ich weiß nicht. Ja, jedenfalls auch da ist Robert Krüger alias Bradley Whitford.
Und das gibt einen Knoten in Raumzeit.
Joshua Lyman. Okay, das wirkt jetzt so, als würden wir uns nur für eine Sache in diesem Film interessieren.
Nun denn.
Gut.
Ja, also, wir haben den verschoben. Stefan hat den letzte Woche, also für letzte Woche eigentlich schon ausgesucht gehabt. Und dann hattest du dich angekündigt, dass du mal wieder in der Sendung dabei sein willst und wolltest Tick, Tick, Boom vorschlagen. Und dann hatten wir irgendwie einen Knoten in unserem ganzen Vorschlagswesen und haben einfach kurzerhand entschieden, dass wir dann Tick, Tick, Boom einfach eine Woche weiterschieben. Wir haben allerdings letzte Woche...
Der Stefan wollte dann trotzdem heute dabei sein, aber er ist jetzt leider bewusstlos, weil er zu müde war.
Er ist im Spätfilm kaputt gepodcastet worden. Wir prangern das an, Daniel, dass du hier unsere Podcaster kaputt machst.
Passenderweise im Spätfilm.
Ja, nein, genau. Das passt nicht. Im Spätfilm zu spät gepodcastet. Und heute zu müde. Er klang wirklich nicht mehr sehr wach.
Ja. Naja. Ich glaube, in Wirklichkeit war er zu betrunken.
Das ist Spekulation.
Als ob uns das jemals von was abgehalten hätte. Also nein. Genau. Okay, ist keine sehr überzeugende Erklärung.
Genau, ja. Nee, das Gute war ja, dass Stefan ohnehin sich beim Vorschlagen des Films nicht so recht entscheiden konnte damals und zwar Tick-Tick-Boom gewählt hatte, aber er hatte dann auch gesagt, er hatte noch einen zweiten in der Auswahl, nämlich Red Notice.
Okay.
Und den hatte er dann sozusagen auch noch genannt, so nebenbei, und diesen Effekt hatten wir jetzt schon ein paar Mal.
Okay.
Dass dann so zwei, ich tendiere zwischen zwei Filmen und Christoph hat dann in der Regel immer dafür gesorgt, dass wir dann beide geguckt haben. Und so war das auch letzte Woche, deshalb haben wir dann Red Notice sozusagen noch auf der Pfanne gehabt und haben den letzte Woche behandelt und jetzt Tick, Tick, Boom, den du auch mit vorschlagen wolltest, deshalb obliegt dir jetzt die Zusammenfassung.
Ach,
Claudia,
Mist.
Worum ging's?
Shit. Okay. Gut, dass ich darauf vorbereitet bin. Hervorragend. Ja, Tick, Tick, Boom ist das Regiedebüt von Lin-Manuel Miranda und erzählt die Geschichte von Jonathan Larson, und zwar im Jahr 1990. Stimmt das? 1990? Ja.
Jonathan Larson, hätte ich auch gesagt, ja.
Genau, also Jonathan Larson, der eben eine tatsächliche Persönlichkeit war, der mir ehrlich gesagt nicht wirklich bekannt war, den man kennt als dem Schaffer hinter Rent. Das zumindest hat mir schon mal was gesagt, aber okay, mehr wusste ich über ihn nicht. Und dieser Film jetzt erzählt eben eigentlich eine Phase vor Rent in seiner Karriere, als er nicht so sicher ist, ob aus ihm wirklich was werden wird. Also er lebt in New York und hungert und schreibt Musik und verzweifelt und ja, das bekommen wir jetzt gezeigt. In einer Verstrickung von Bühne und Leben und Gesang und Tränen.
Genau. Ist ja ganz interessant. Also dieses Stück, was er da schreibt, erzählt ja quasi dieselbe Phase seines Lebens, die der Film jetzt hier erzählt. Irgendwie?
Naja, also das Stück, was er im Film schreibt, ist ja eigentlich noch das vorherige Stück, dieses Suburbia oder wie das heißt. Und dann
in der
Mitte des Films fangen dann an, die ersten Gedanken auch zu entstehen, die dann irgendwann eben in Tick, Tick, Boom sein werden. Aber natürlich leben wir hier durch die Phase, die dann später in Tick, Tick, Boom
abgebildet wird. Ja, richtig, so ist es. Ja, genau.
Abgebildet
das hatte ich jetzt,
ja, stimmt. Also es vermischen sich im Prinzip zwei zwei Werke von ihm, also und
wir,
es vermischt sich Realität.
Wir sehen einen Film über das, was in einem Musical drin ist, was darüber geht, wie er ein anderes Musical schreibt, das wir nicht sehen. Es ist sehr knotig, aber
Total interessant. Ich habe gerade interessehalber mal zurückgeschaut, wie ihr damals Hamilton fandet und sehe, dass ihr da 10 und 9 Punkte vergeben habt. Ah, sehr interessant. Okay.
Ja. Ja, also wir sind, glaube ich, auch nicht müde geworden, nach Hamilton zu betonen, dass das ein ganz tolles Werk ist. Und speziell Stefan und Christoph sind da noch sehr viel mehr reingesaugt als ich. Also die bei Christoph im Haus läuft ja, glaube ich, der Hamilton-Soundtrack, zumindest laut seiner eigenen Aussage, hoch und runter. Und ja, ich fand das damals sehr gut. Ich glaube, ich habe die 9 Punkte gegeben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich jetzt danach vermehrt Musicals gucke oder diesen Soundtrack auch nur hören würde. Das nicht. Das ist, glaube ich, bei Stefan und Christoph extremer. Aber als ich jetzt gehört hatte, Lin-Manuel Miranda, dann dachte ich auch, okay, ja, wunderbar, dann geht das vielleicht in eine ähnliche Richtung oder so, Regiedebüt, wunderbar, schauen wir da mal rein. Ich wusste auch, genau wie du, über Jonathan Larson, ehrlich gesagt gar nichts, und auch, da ich Musicals eigentlich normalerweise meide, wusste ich auch über Rent nichts, und über Tick, Tick, Boom hatte ich auch noch nie gehört, also all das war mir komplett neu. Aber ich habe mich im Nachgang ein bisschen damit befasst, um zu verstehen, was ich da alles gerade gesehen hatte. Die Frage, wie ich das finde, ist schwierig. Also der Film hat mich die erste Hälfte sehr angestrengt. Andrew Garfield ist gut, darum geht's nicht, aber ja, die Musikeinlagen waren teilweise toll. Also zum Beispiel diese Party, die er da bei sich zu Hause hat, wo dann plötzlich alles in Song ausbricht und er da irgendwie alle Gäste vorstellt und irgendwie so seine Situation im Leben erklärt und irgendwie.
This is the life, yeah.
Ja. Genau, die Nummer ist toll. Da sind immer mal wieder Nummern drin, die toll sind. Aber das ist streckenweise, fand ich es auch einfach sehr anstrengend, weil irgendwie. Dieses vor sich hin struggeln da in New York, offensichtlich ist die Bude zu teuer und der Job im Café bringt nicht genug Geld ein, und er arbeitet zwar, aber er hat trotzdem irgendwie kein Geld, wo man nicht weiß, wo das überall hingeht, wahrscheinlich in die Miete, ich weiß es nicht, aber es reicht jedenfalls nicht annähernd für irgendwas. Und ich konnte da nicht so, das relatete nicht so richtig. Aber gegen Ende, wie er dann das Ding langsam zum hinbringt und dieses Musical dann irgendwann fertig wird und so, und irgendwie am Ende und dann in dem Abspann mit so ein paar Originalszenen, und als ich dann angefangen habe zu lesen und noch so zwei Interviews mit Lin-Manuel Miranda und ihm mir angeschaut habe, irgendwie wuchs der dann so ein bisschen, und dann mochte ich ihn vielleicht rückblickend mehr, wenn ich mich dann aber so rückerinnere, wie ich mich quälen musste, ihn anzugucken, dann passt das alles nicht so richtig. Also ich tue mich echt schwer, das einzuordnen. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken, aber trotzdem stehe ich dem mit irgendwie so einer gewissen Sympathie gegenüber. Warum, weiß ich nicht genau. Ganz eigenartig. Und bei dir?
Ja, ich kann ihn auch nicht so ganz greifen. Also bei mir ist so, dass ich Lin-Manuel für Miranda auf jeden Fall für extrem talentiert halte. Meine Haltung zu Hamilton ist ein bisschen zwiespältig. Ich finde, dass das eine tolle Show ist und so, aber ich finde, dass es durchaus problematische Anteile gibt daran. Ich finde den Moana oder Vaiana Soundtrack von Miranda absolut gigantisch. Und deswegen war ich schon, habe mich jetzt drauf gefreut. Bei mir war es auch so, dass am Anfang der Film, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt Lust drauf bekommen habe. Also so die erste Viertelstunde dachte ich mir so, oh, okay. So eine Art von Film ist das. Ich finde, für mich ist es schon so eine Art von Film, die, wo ich sagen würde, the whole is less than the sum of its parts. Ich finde, dass er viele Einzelteile hat, die mich auch begeistern. Bei mir ist auf jeden Fall auch so, dass einige der musikalischen Anteile ich wirklich toll finde. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die Figuren außerhalb dieser musikalischen Einlagen mit wenigen Ausnahmen für mich nicht wirklich zum Leben erwachen. Also zum Beispiel seine Freundin Susan ist nie jemanden, den ich wirklich als Figur empfinde, sondern sie ist nur so eine, also ich meine, insofern ist das irgendwie dann folgerichtig, dass irgendwann sie in so einer Art Videoclip Ästhetik dann auftaucht und so. Mhm. Das ist einfach, dieser ganze Konflikt ist was für mich irgendwie nicht wirklich existiert. So. Und wo ich jetzt immer noch so unentschlossen bin, ist, ob das eine Schwäche ist oder nicht, weil der Film natürlich damit spielt, dass das alles so, dass es so Doppelungen von Wirklichkeit und Abbildung und kreative Verarbeitung und sowas. Insofern bin ich so auf einer philosophischen Ebene bin ich unentschlossen, ob das wirklich eine Schwäche des Films ist, dass sozusagen die Realität mit das Blasseste ist. Also philosophisch könnte ich das, glaube ich, so hin argumentieren, dass es in Wirklichkeit eine Stärke ist. Aber Tatsache ist eben trotzdem, dass es immer wieder Teile in dem Film gibt, die mich nicht so richtig abholen, wo ich dann denke so, ja, nett und jetzt irgendwie auch ganz gut gemacht und sowas, aber eben trotzdem der Film nicht so zusammenkommt, dass ich hinterher dann einfach gesagt habe, so wow, okay. Und das ist ja erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand betrieben wird im Prinzip und wie viel sozusagen Razzle-Dazzle du hast, wie viel Show und so, und dass dann der Film nicht schafft, dass du am Schluss eben so ein bisschen so ein Wow-Gefühl hast, und das hatte ich eben eigentlich nicht. Also bei mir war es auch so, dass ich mich hinterher für die Figur interessiert habe, also für Jonathan Larson interessiert habe. Das ist ja schon mal was, muss man sagen. Mhm. Es gab eben einige Nummern, die ich wirklich fantastisch fand, und ich finde auch, dass Andrew Garfield das sehr gut macht, und ich bin eigentlich kein Fan von ihm. Ich finde, dass sehr unsympathisch wirkt, eigentlich fast immer, also auf mich auf jeden Fall. Und vielleicht sogar hier auch ein Stück weit, aber das ist ja hier in dem Film kein Problem. Das darf ja so sein. Also deswegen auch so ein bisschen zwiespältig.
Ich teile die Ansicht, dass Andrew Garfield in manchen Rollen, in denen ich ihn bisher gesehen habe, auch unsympathisch wirkt. Auf mich genauso. Allerdings habe ich im Nachgang, wie gesagt, ein paar Interviews mit Garfield und Lin-Manuel Miranda geguckt, und da wirkte er total sympathisch auf mich. Also war ganz eigenartig. War interessant. In jedem Interview, was du schaust, wird immer wieder eine Sache zitiert, nämlich, dass es wohl irgendwann dieses Gespräch gegeben haben muss, wo Lin-Manuel Miranda, das ist wahrscheinlich so ein Marketing-Plotpoint, der da jetzt immer wieder erzählt wird, ich hatte ja, das ist ja immer so dieses, ja, und dann hatte ich ihn schon lange im Kopf, dass er das spielen muss. Wo man sich auch immer denkt, ja, genau. Deshalb gibt es auch einen Casting-Direktor. Garfield aber wohl nicht singen konnte und dann irgendwie zurückgefragt haben soll, wie lange habe ich Zeit? Und die Antwort war dann ein Jahr, und dann, ja, dann kann ich singen. Dann wohl innerhalb dieses ein Jahres singen und auch soweit Klavier spielen gelernt hat, dass es zumindest so für die Kamera funktioniert. Aber das Singen, das kannst du halt nicht hinfaken. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie das
klingt. Also das finde ich wirklich ganz schön beeindruckend, weil ich finde, er singt wirklich gut.
Absolut. Also. Und ich habe dann auch von dieser, jetzt weiß ich nicht, wie die Nummer heißt, wo er da ganz am Anfang auf der Bühne sitzt und man sozusagen den Anfang von Tick, Tick, Boom auf der Bühne sieht, wie er da am Piano sitzt und mit so ein paar Background-Sängern dann da loslegt. Und dieses Stück, wie auch immer es heißen mag, da gibt es einen Zusammenschnitt im YouTube irgendwo, wo verglichen wird, alle möglichen Sänger, die das gesungen haben, wenn Tick, Tick, Boom aufgeführt wurde. Im Original einmal Jonathan Larson und dann in so einer ganz verwaschenen, üblen VHS-Version, wo die auch der Audio katastrophal ist. Aber du kannst es ungefähr erahnen, und der hat, glaube ich, die stärkste Performance bei diesem Song. Und dann so alle möglichen Sänger irgendwo aus Mexiko und aus Spanien und aus, weiß ich nicht, aus Kanada, und wo das halt überall so um die Welt getourt ist. Und dann eben aber am Ende auch die Andrew Garfield-Version aus diesem Film jetzt. Und da muss man schon sagen, da würde ich ihn irgendwo so auf Platz 2 oder 3 einsortieren. Also da sind andere Musical-Auftritte bei gewesen von Leuten, deren Hauptberuf wahrscheinlich Musical-Star zu sein ist, die das nicht so gemacht haben, da fand ich die zum einen am nächsten dran an dem, was Larson selber da reingelegt hat, so von der Art, wie er es performt, und aber auch so insgesamt. Natürlich profitiert es ein bisschen, wenn du so eine Hollywood Bildregie dazu hast, wenn er zu sehen ist. Und bei den anderen hast du irgendwie so die wackelige VHS-Kamera aus dem Publikum. Aber trotzdem, wie die Art, wie es gesungen und wie es intoniert ist, so das fand ich beeindruckend. Und wenn es wirklich so stimmt, dass er dafür nur ein Jahr gebraucht hat und irgendwie massiv Gesangsunterricht genommen hat, umso krasser.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, was ich total irritierend finde, ist, dass für mich fast, also zum Beispiel Vanessa Hudgens hat ja diese Rolle, die singt ja eigentlich fast nur, also es gibt ja ganz wenig Sprechanteil und so. Und interessanterweise hat für mich sie und ihre Figur mehr Kontur als die Freundin von Jonathan Larson. Und da finde ich, merkt man einfach, also für mich zumindest, wo quasi der dramaturgische Schwerpunkt in diesem Film liegt. Dass eben mehr Charakter entsteht dadurch, dass sie performt, und zwar gar nicht in der Rolle, sondern einfach dadurch, dass du merkst, okay, du siehst sie jetzt eben als sozusagen Musikerin bei der Arbeit und das ist was, das kann sie eben ausfüllen und dadurch entsteht für mich ein Gefühl für ihre Figur und so. Was ich dann eben durch die Sprechanteile und so von der Freundin nicht bekommen habe. Und dieses Problem sehe ich generell ein bisschen im Film. Also ich finde, dass nicht so viel dramaturgischer Mehrwert durch die in der Realität verankerten und sprechbasierten Teile irgendwie erzeugt wird. Also mit ein paar Ausnahmen. Also zum Beispiel finde ich, dass Bradley Whitford, obwohl er ja fast null, also weiß nicht, wie viele Sätze er überhaupt spricht, zum Teil ja nur sitzt und schaut und so, trotzdem quasi mehr Substanz für seine Figur erzeugt, als ansonsten für die meisten anderen Figuren übrig bleibt. Also
wo du gerade sagst, dass er nicht so viele Sätze spricht, fällt mir auch ein interessantes Titbit, sagt man, glaube ich, ein. an der Stelle ist ja eine Szene drin, wo die Figur Sondheim anruft und einen Satz auf dem Anrufbeantworter hinterlässt. Und jetzt würde man ja annehmen, dass das ein Bradley Whitford-Satz ist. In dem Fall ist es aber nicht. Es ist der echte Sondberg, der diesen Satz eingesprochen hat.
Das hatte ich, glaube ich, sogar, hatte ich vorher schon gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Ja, genau, ja, total interessant.
Also da fehlt ihm dann auch noch ein Satz. Weißt du, dann spielt er damit und hat nur ein paar Sätze und dann nehmen sie ihm den auch noch weg.
Aber meiner Meinung nach ist das kein Problem für ihn. Also, weil wenn du dir irgendwie die eine Einstellung, wo während dieser Präsentation von dem Suburbia, wo man ihn sieht, wie er nach dem Lied, was Vanessa Hudgens singt, wie man ihn sieht und so. Das finde ich einfach, da steckt so viel drin über ihn und über das, was er da gerade gesehen hat und was er darüber denkt und so. Da merkt man einfach, er ist halt ein Schauspieler, der sowas ausdrücken kann, ohne dass man ihm einen Dialog gibt oder sowas.
Ja.
Und das ist ein Mehrwert, den ich eben an anderen Stellen ein bisschen suche und der Film braucht das für mich absolut, dass dann immer wieder zwischendrin so eine Musical Number kommt, wo ich denke so, wow, okay, cool jetzt. Und da merkt man dann eben auch, das kann Miranda natürlich sowas inszenieren und er verwendet da auch Andrew Garfield genau richtig. Und das ist toll, wie er dann dieses Hin und Her zwischen die Bühnenperson in der Präsentation und dann eben so fast surreale Elemente und so. Das ist schon schön gemacht zum Teil. Aber irgendwie kommt für mich dann am Schluss eben nicht so ein Gesamtding raus, was dich so total beeindruckt zurücklässt. Sondern ja, es sind halt so viele Teile und du denkst, okay, ich habe das jetzt nicht ungern gesehen und interessiere mich eben jetzt ein bisschen für die Figur und vielleicht habe ich auch mal Lust, mir dieses andere Musical anzuhören oder was auch immer. Aber ob der Film als Ganzes mich jetzt so komplett überzeugt, da habe ich ein bisschen Zweifel, ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich bei dir. Die andere Szene mit Sondheim, wo er da sitzt und irgendwie dieser andere Kritiker irgendwas Meinungen
macht, oh ja, genau.
Die ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Das ist ja vielleicht sein höchster Redeanteil und das ist wirklich, die ist sehr, sehr lustig, wenn auch ein bisschen plump, so von der
Ja, aber also ehrlich gesagt, aber genau so habe ich das an der Uni schon erlebt, in irgendwelchen Kolloquien oder so, wenn irgend so ein ganz Großkopfer da daherkommt und irgendwie irgendwas kritisiert und die Person, die davor was gesagt hat, dann wild zurückrudert und sagt, ja, genau, das wollte ich ja auch sagen.
Ja. Na gut, aber ansonsten, mir geht's ähnlich. Also viele Kleinigkeiten, die toll sind, also diese Szene, die wir gerade eben angewähnt haben, ist sehr lustig. andere Musical-Nummern sind toll und visuell hat er manchmal auch gute Ideen. Aber das, also am Anfang, die ganze erste Hälfte hat mich irgendwie angestrengt sehr. Und ganz am Ende, wenn man dann erfährt, wie das Leben von Jonathan Larson weitergegangen ist in der Wirklichkeit, hochgradig dramatisch, geradezu, als wäre es aus einem Drehbuch entsprungen, dramatisch, dann fängt man an so, da muss ich noch einen Wikipedia-Artikel lesen, muss ich noch ein Interview gucken und so. Also das hinterlässt was, das kann ich nicht verleugnen. Aber ich werde das nicht nochmal schauen und ich kann mich auch nicht richtig durchringen dazu, zu sagen, man muss das jetzt anschauen oder ich würde das empfehlen oder so. Dazu hat es mich auch zu sehr angestrengt. Und wenn ich da jetzt Punkte dranhängen müsste, dann komme ich irgendwo bei 6 oder 6,5 oder so raus, so richtig, ich kann es nicht so richtig greifen, aber ich bin halt auch wirklich nicht das Zielpublikum. Ich bin kein Musical-Fan und ich glaube, dass ich mit Hamilton besser klargekommen bin, weil das vom Start weg eine Bühnenshow war und die ganze Zeit nichts anderes sein wollte als eine Bühnenshow, weil es halt eine abgefilmte Bühnenshow ist. Und ich damit eher so dieses, ja, okay, ich sitze im Musical, ich bin jetzt Teil des Publikums und da es hier Kameras gibt, sehe ich halt sehr viel besser als selbst die Leute in der ersten Reihe. Und das hat es nochmal aufgewertet gegenüber, ich gehe wirklich hin und gucke mir ein Musical an. Und hatte dieses Artifizielle, was so eine Musical-Aufführung hat, die hat es total transportiert. Und hier diese Musical-Filme, die das immer so in so Realfilmsequenzen einbauen und dann plötzlich singen alle und dann reden sie wieder und dann singen sie. Damit komme ich traditionell ohnehin schlecht klar und insofern soll jetzt meine 6,5 Punkte niemand zum Anlass nehmen, der sowas grundsätzlich mag, diesen Film nicht zu schauen, aber ja.
Ah, ich tue mich auch extrem schwer. Also ich glaube, so vom Gefühl her würde ich vielleicht eher sogar 7 geben, aber mein Gefühl an sich ansonsten ist nicht sehr viel anders als das, was du jetzt beschrieben hast. Ja, also ich mochte ihn schon, aber würde mich, glaube ich, nicht trauen zu sagen, es ist ein richtig guter Film.
Gut, dann ist das unsere Wertung. Muss ich das irgendwie noch hier aufschreiben? Und ich musste Kapitel
marken. Wir haben das doch aufgenommen, Bob.
Ja, das ist immer so. Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Man muss ja dann hinterher noch so einen Artikel schreiben und dann muss man sich diesen ganzen Quatsch nochmal anhören, um rauszukriegen.
Lieber nicht, nein. Das lassen wir. Also ganz übrigens, für mich war das, deswegen habe ich sie auch schon mehrfach erwähnt, war das, was Vanessa Hutchins angeht, ganz interessant, weil sie ja so jemand ist, ich weiß nicht, zugegebenermaßen, ich habe nie viel von ihr gehalten, okay, High School Musical und so und dann diese erbärmlichen Prinzessin-Austauschfilme auf Netflix und sowas. Also ich muss zugeben, dass in den meisten Filmen, wo ich sie bisher gesehen habe, ich mir immer gedacht habe, oh, sie ist eine ganz miese Schauspielerin. Ich finde sie gar nicht unsympathisch und so, aber irgendwie finde ich, sie ist eine miese Schauspielerin. Aber jetzt hier habe ich was gesehen, was ich von ihr, glaube ich, so noch nicht gesehen habe. Und da habe ich mich dann gefragt, was für eine Art von Rolle müsste man ihr geben, damit sie damit sie mich überzeugen könnte in Zukunft. Ich habe da quasi Potenzial gesehen, aber so ganz genau kann ich es jetzt irgendwie auch noch nicht festnageln, was dazu geführt hat. Vielleicht war es einfach das Umfeld der anderen Performer oder so, ich weiß nicht. Ja. Jo, also, Tick-Tick-Boom kann man anschauen, finde ich.
Ja, gut. Haben wir das dann? Droge der Wahl. Warte, ich habe hier.
Ja.
Was? Warte mal. Hört man das? Man hört jetzt gar nichts. Weil ich es nicht aufkriege. Jetzt. Das war eine Flasche Brandy. Der FFM, dieser Brandy, wo die Erlöse irgendwie an die Gastronomie gingen, an die Notleidende. Ich habe den hier irgendwann schon mal getrunken. Jetzt ist mir die Flasche heute wieder ins Auge gefallen. Der Charity Edition. Der FFM-Li. Family, Frankfurt Family, ohne Vokale und so. Ja, was ist bei dir?
Ein Tee, ich würde sagen, es ist irgendwas mit Kamille oder irgendwie kräuterig, aber so genau weiß ich das nicht, weil er aus dem Kappa Tea Adventskalender kommt und dieser Adventskalender leider eine vollkommene Fehlkonstruktion ist, weil nämlich auf den Teebeuteln nicht draufsteht, was da drin ist. Und ich weiß es, ich habe ehrlich gesagt nicht geschaut, aber selbst wenn auch quasi auf der Außenverpackung des Adventskalenders draufstehen würde, zum Beispiel, was an welchem Tag drin ist, würde mir das jetzt auch nicht weiterhelfen, weil nämlich, ich glaube, auf dieser Papierverpackung um den Teebeutel, da stand die Zahl drauf, welcher Tag das jetzt gerade ist. Aber jetzt auf dem Teebeutel oder auf diesem Anhänger am Teebeutel steht das nicht mehr. Insofern habe ich jetzt nur noch einen vage nach gesunden Kräutern schmeckenden Tee mit einem grünen Merry Christmas dran. Und ich nehme noch mal an, dass die Herrschaften von Kappa Tee wollen, dass ich jetzt losgehe und mir ihre Tees kaufe. Aber da ich überhaupt nicht weiß, was ich da kaufen soll,
läuft für die.
Halte ich das? Ehrlich gesagt, das ist doch unsinnig,
also,
oder?
Also Kamille, Minze, Myrrhe und Salbei, glaube ich, ist da drin. Und es schmeckt nach Zahnpasta.
Solange ich hier keinen Weihrauch trinken muss, ist alles gut. Ja. Okay. Ja, also ich bin irgendwie überzeugt, er ist durchaus wohlschmeckend, dieser Tee, ich kann gar nichts sagen, aber ich könnte jetzt nicht oder ich bräuchte jetzt irgendwelche Privatermittler, um herausfinden zu können, was für einen Tee ich hier trinke, insofern.
Oder einen Mitarbeiter dieser Firma, die dir dann sagen, also natürlich, das mit dem gelben.
Ach so, ja, genau, das kann ich natürlich machen. Ich kann jetzt diesen kleinen Papieranhänger einscannen oder ein Foto machen, den schicken und sagen, sag mir doch mal bitte, welcher Tee das jetzt war, den ja, ich
du,
hier.
Du twitterst das mit und erwähnst die Firma, die hoffentlich einen Twitter-Account hat. Und sagst, Leute, das ist totale Fehlkonstruktion, was habe ich hier eigentlich gerade getrunken?
Ja, die werden dann sagen, naja, da heute der 21. ist, ist das natürlich. Und dann werde ich sagen, ha, wie immer bei diesen Adventskalender ist man natürlich 7 bis 17 Tage hinterher. Deswegen, Gott weiß, der wie viel, ich glaube, es ist wahrscheinlich so der 5. oder der 6. oder 8. oder der 11., was weiß denn ich.
Genau.
Insofern, vielleicht ist es sogar der 24.,
ja,
weil nämlich dieser... dieser Karton auch so gebaut ist, dass die da drin wild durcheinander wirbeln, würde ich sowieso zweifeln.
Das hasse ich immer, wenn Adventskalender so gebaut sind, dass das nicht verklebt ist und dann immer die Türchen, ja. Dann machst du irgendwie voller Vorfreude deine Tür 17 auf und ist die leer und dann denkst du dir so, okay,
ja,
wo ist das Ding
ist
hin?
Ja, so, in jedem Fall ist es ja so, dass es quasi einfach so ein Pappding ist, wo unten so ein Schlitz ist, dass du immer den untersten Tee rausziehst, ja. Aber da ist so viel Spiel, dass dieser Haufen sich immer mal so ein bisschen zur Seite wendet.
Ja.
Und dann hast du halt Zweifel, ob das, was du unten rausziehst, wirklich jetzt das unterste war. Das ist alles so ein bisschen zufällig. Aber da du ja eh nicht weißt, was für eine Sorte es ist, ist es eigentlich auch egal. Da kannst du auch einmal einfach wild schütteln und dann irgendwas unten rausholen. Ja.
Meine Frau hat mir einen Adventskalender geschenkt, wo ein Foto vorne drauf gedruckt ist. Eins von unseren Familienfotos. Und da bin ich so von der Seite drauf und unsere beiden Kinder beide von hinten. Also es ist eigentlich ziemlich anonym. Wenn man meinen Bart nicht sehen würde, würde man mich wahrscheinlich auch nicht erkennen. Und zwei Kinder von hinten. Und das ist immer komisch, weil dann sucht man die Zahl und dann stellt man fest, ah, okay, heute muss ich mein Knie aufmachen oder heute muss ich den Rücken meiner Tochter öffnen oder sowas. Das ist so ein bisschen seltsam. Da hatte ich vorher nicht drüber nachgedacht. Als ich den geschenkt bekommen habe, dachte ich mir, okay, dann steht da jetzt halt 24 Tage lang so ein Familienfoto rum, wo ich hin und wieder mal Schokolade rausholen kann. Wunderbar. Aber jetzt, wenn man dann immer so Körperteile von der Familie aufklappt, dann ist es schon irgendwie eigenartig. Aber naja. Und ja, auch ich bin hinten dran. Ich habe heute irgendwie, glaube ich, 3 Türen auf einmal gegessen, um wieder aufzuholen. So ist das.
Ja, ich trinke dann meistens so bei diesen Teekalendern bis Mitte Januar noch an meinem Kalender. Und dann ab Mitte Januar mache ich dann Max auf, den er einfach niemals geöffnet hat. Und dann trinke ich den. Ja.
Ja, meine Frau ist auch immer der Überzeugung, dass ich ein Schokoladen oder ja, doch vor allen Dingen Schokoladen Eichhörnchen sei. Man schenkt mir irgendwas Edles und je edler und teurer und besser das ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht anrühren werde. Nicht, weil ich es nicht essen will, sondern weil ich dann immer denke, das ist ja was Besonderes und dann muss es auch irgendwie in einem besonderen Zusammenhang gegessen werden, der dann nie kommt. Und ja. Das ist dann so, wenn ich dann abends irgendwie Lust habe, so vor, ich gucke jetzt Netflix-Film und irgendwie noch was Süßes wäre jetzt nett, dann stehe ich dann so vor dieser edlen Schokolade, von der ich weiß, die war bestimmt teuer und die ist auch was ganz Tolles und so. Und meine Frau ist jetzt aber schon im Bett und dann kann ich ihr nicht mal sagen, wie es mir schmeckt. Und morgen denke ich da nicht mehr dran und dann esse ich das jetzt lieber nicht. Und so wird das dann immer weiter in die Zukunft geschoben, bis es irgendwann unter so Sedimenten von anderen Sachen, die später gekauft wurden, vergraben ist und dann irgendwann wiedergefunden wird, wenn es dann schon nicht mehr so schön ist.
Ja, also richtig blöd ist halt dann, wenn es nicht mehr richtig schmeckt. Das finde ich wirklich super ärgerlich, wenn man dann irgendwas ganz Teures aufmacht und dann denkt, okay, der Moment war eigentlich vor einigen Monaten schon vorbei, wo man das hätte essen sollen. Ah, das ist super ärgerlich.
Ja, insofern stimmt das Assessment wahrscheinlich. Ich bin wirklich ein Edelschokoladen-Eichhörnchen. Die finden ja ihre Nüsse auch oft nicht wieder und dann ist das genau das.
Ja.
Gut. Ja. Kommen wir zu was Menschlichem. Du musst das für mich aussprechen, weil du kannst besseres Französisch. Ich habe einen französischen Film gesehen, der in der Straße der Menschlichkeit oder so, Haus Nummer 8.
In der Oui Rue de l'Humanité.
Genau. Der ist auf Netflix, glaube ich, unterwegs. Mhm. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Meine Frau hat den irgendwie rausgesucht. Könnte auch Amazon Prime gewesen sein.
Wie heißt der denn da wahrscheinlich auf Deutsch?
Ich glaube, er hieß tatsächlich genauso da. Also auf Englisch. Auf Englisch wird er, wurde er mir vorhin irgendwie Stay Home oder so? Oder ich weiß gar nicht, wie der da angezeigt wurde. Okay. Also in Englisch.
Stuck together.
Genau, ja. Mhm. Aber im Englischen, also im Deutschen scheint er diesen französischen Titel behalten zu haben. Es ist ein Corona-Lockdown-Film. Mhm. Allerdings, ich hab den in unsere Sneakpot oder Cocktail-Podcast WhatsApp-Gruppe irgendwo reingeschrieben, wo ich Stefan und Christoph immer, wo wir uns gegenseitig mitteilen, was wir für Filme geschaut haben, damit die anderen eine Chance haben, den auch zu gucken. Da habe ich den Namen reingeschrieben und Christophs Antwort war, ist der überhaupt noch zeitgemäß, ist der nicht total 2020? Und ja, das muss man so sagen, der ist total 2020, der ist reitet so von seiner Thematik und dem Humor so auf der ersten Corona-Welle rum, so wo wir alle in so einer Schockstarre waren und dann dieser erste Lockdown und dieses Klatschen auf den Balkonen, was dann in Italien ja, glaube ich, angefangen hat und was es wohl auch in Frankreich gegeben hat. Und dieses völlige Nicht-Einschätzen-Können, wie dieses Virus sich überträgt und manche Leute, die es auch heute noch, die es nicht ernst nehmen und dann aber eben andere, die in so eine völlige Desinfektionswahn verfallen. Und das ganze extreme Gegenteil von der totalen Übervorsicht zum Maßstab machen. Und da drin haben wir jetzt Danny Boone, der hier auch wieder Regie und Hauptrolle spielt und auch geschrieben hat mit. Wen man da auch noch prominent sieht, den man vielleicht kennen könnte, ist Ivan Attal. Den hatte ich in dem letzten französischen Film, den ich hier besprochen habe, nämlich Mon Chien Stupide, der Hund bleibt, heißt er auf Deutsch, hatte ich irgendwann mal besprochen, vor vielleicht 20, 30 Folgen. Worum geht's? Es ist eine Hausgemeinschaft in dieser Straße da, so ein Wohnblock irgendwo in Paris und es ist Lockdown, es ist Ausgangssperre und die Franzosen waren ja da sehr viel krasser am Anfang als wir. Da brauchtest du ja wirklich ein Papier, wo irgendwie drauf stand, warum du jetzt rausgehst. Und dann hattest du irgendwie so eine Erlaubnis. Einmal am Tag konntest du irgendwie zum Einkaufen gehen und aber auch nicht zweimal. Wenn du zweimal raus willst, dann brauchst du einen Hund oder sowas, ja. Oder musst Sport machen. Und diese Hausgemeinschaft in diesem Haus besteht eben aus mehreren Familien. Danny Boone mit Frau und zwei Kindern oder einem Kind. Und denn der Besitzer des Hauses, der wohnt ganz oben und ist ein widerliches Arschloch, der irgendwie mit E-Zigaretten reich geworden ist, dem das Haus gehört und der sich für absolut den und das Beste hält. Und Ivan Attal spielt einen Wissenschaftler, der unten in so einem Labor, was unten im Haus drin ist, arbeitet. Und der arbeitet an dem Impfstoff nicht so ganz legal und nicht so ganz entlang aller Ethikrichtlinien. Und dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren, den Hausmeister und solche Sachen. Und da wird alles angesprochen und angespielt, was diese Pandemie so ausmacht. Eben Danny Boone ist so ein Hypochonder, der quasi alles und jeden desinfiziert, bevor er ihm sich auch nur auf 20 Meter nähert. Und da gibt es wunderschöne Szenen, wie er dann einkaufen geht und alles desinfiziert, inklusive der anderen Kunden, die in dem Supermarkt sind. Und es geht um Hamstern und er desinfiziert das Kassenband und den EC-Kartenautomaten, indem er alles ansprüht mit unfassbaren Mengen an Desinfektionsmittel. Das sind sehr lustige Szenen dabei. Und ja, kleine Liebesgeschichte von den Kindern mit reingerührt und so tausend Kleinigkeiten. Insgesamt muss man ehrlich sagen, kein guter Film, aber ein Film, der sich aus der heutigen Perspektive, ich glaube, wenn man den damals gleich fertig gehabt hätte und hätte den sofort geguckt, wäre wahrscheinlich so ein Fall von Too Soon gewesen. Aber jetzt, wo wir eine Impfung haben und wo wir zwar jetzt vor der Omikron-Welle stehen, lass mal dahingestellt, aber wo wir einen gewissen Umgang damit gefunden haben, wie wir in dieser Pandemie zurechtkommen für uns und Teile unseres Lebens sich vielleicht an einigen Stellen wieder normalisiert haben, weil man ein gewisses Augenmaß mittlerweile hat und nicht mehr so vollkommen ahnungslos dem gegenübersteht und andere Teile sich noch nicht normalisiert haben. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich darüber, zumindest bei mir, ich konnte jetzt darüber lachen und es sind ein paar wirklich, wirklich sehr lustige Szenen darin. Also es gibt eine Szene, die muss ich vielleicht spoilern, wo seine Frau kurz fremd geht mit einem anderen aus dem Haus. Und es ist nur so ein ganz kurzer Moment, die küssen sich nur und danach macht sie auch sofort einen Rückzieher und er beobachtet das aus dem Fenster und man hat ihn jetzt den ganzen Film über kennengelernt als jemanden, der ein absoluter Hypochonder ist und ein absoluter Desinfizierungswahnsinniger, der quasi überall so zum Germophobiker geworden ist und überall die Erreger irgendwie sich vorstellt. Und seine Frau küsst diesen anderen Typen unten im Hof und er guckt aus dem Fenster und sagt, nein, tu mir das nicht an. So vor sich hin, nicht bei den Mülltonnen. Und so, dieser Moment, du siehst in seinem Gesicht diese Verzweiflung, dass seine Frau fremdgeht. Und das Einzige, was ihn wirklich stört, ist, dass es bei den Mülltonnen ist. Weil da könnten natürlich irgendwelche Erreger überspringen oder so. Wie gesagt, eine typische französische Danny Boone-Komödie mit ein bisschen so Humor, manchmal ein bisschen platt, manchmal ein bisschen niveauvoller. Insgesamt nicht zu vergleichen mit den Stieß oder den anderen guten Sachen, die er gemacht hat. Aber er hat sich jetzt hier halt mal ein aktuelles Thema gegriffen und hat dem den ein oder anderen Lacher abgewonnen. Und man erkennt halt so ein paar von den Leuten, die man so im persönlichen Umfeld hat, wie die mit der Pandemie umgegangen sind, wieder. Die Leute, die ganze Zeit mit dem Infrarotthermometer rumrennen und alles und jeden abpiepsen wollen, der irgendwie komisch aussieht. Und andere halt, die eher so, ja komm, alles Quatsch. So sind die, alle diese Figuren kommen irgendwie vor. Und der ein oder andere Lacher ist drin. Und man kann das mal, wenn man was leichte Unterhaltung sucht, kann man das, glaube ich, mal gucken. Aber ja, es ist kein Stieß, also da sind wir weit von entfernt.
Ja, das werden jetzt irgendwie alle Danny Boone-Filme bis zum jüngsten Tag werden diesen Satz drunter haben, vermutlich. Hm.
Vermutlich, ja, aber vielleicht kommt er ja wenigstens nochmal in die Nähe, das hier ist weit davon.
Okay.
Ja, genau, so, jetzt muss ich hier wieder Kapitelmarken, der Stefan macht sonst immer die Kapitelmarken, ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. Du hast noch eine Serie für uns.
Ja, ich habe über den Sommer tatsächlich schon die Serie Schitt's Creek nachgeholt, von der es ja 6 Staffeln gibt und davon 5 auf Amazon Prime. Die 6. muss man sich dann kaufen, aber das macht man dann auch.
Okay.
Also ich auf jeden Fall. Ist auch so ganz schön, weil das sind so ganz kurze Folgen, immer so 22 Minuten oder sowas. Ist eine Comedy-Serie, die von, wie heißt der, Daniel Levy, glaube ich.
Dan Levy, ja.
Und seinem Vater, Eugene Levy, das ist der bei American Pie den Vater gespielt hat, ja, damals. Ja, ja, also das Gesicht kennt man ja, natürlich. Ja. Die haben die erfunden, diese Serie, und die spielen auch beide mit, Vater und Sohn auch. Es geht um die sehr ursprünglich sehr reiche Rose Family, die Mutter gespielt von Catherine O'Hara. Und die verlieren all ihr Geld es gab da mal so einen Witz. Also der Vater hat für seinen Sohn vor einigen Jahren so ein kleinen Ort gekauft als Witz im Prinzip. Und das ist jetzt das Einzige, was sie noch haben, nachdem sie all ihr Geld verloren haben. Und deswegen müssen sie jetzt in diesen Ort irgendwo, middle of nowhere, müssen sie eben ziehen. Und sie sind halt total so gestylte, arrogante, naive, schicke, reiche Leute, die jetzt in so einem abgerissenen Motel leben müssen und sich dort mit quasi der Dorfbevölkerung rumschlagen. Und also das finde ich, ist wirklich sehr amüsant, sehr kurzweilig. Und die, also die Charaktere haben halt, es ist auch kein Zufall, dass gerade die Figur, die von Dan Levy gespielt wird, da gibt's ja unzählige Memes zu. Und das ist einfach auch so eine Figur, die sich so ultra gut zitieren lässt und einfach seine Reaktionen, Gesichtsausdrücke, wenn irgendwas und so, ist halt einfach für sich gesehen schon sehr amüsant. Und ja, ich fand's extrem kurzweilig und macht einfach gute Laune, weil es so... Natürlich werden die so vorgeführt, weil sie ja lächerlich sind natürlich. Und auch dort in der Dorfbevölkerung sind schon einige auch ein bisschen skurrile Gestalten. Aber irgendwie werden doch alle, also auch diese lächerlichen Reichen, werden mit einer gewissen Liebe betrachtet. Und irgendwie kommt die Serie halt doch zu einem Ergebnis, dass wenn man Menschen mit einer gewissen Großzügigkeit entgegentritt, man bei den meisten eben doch auch was Positives erkennen kann. Und deswegen lässt die Serie einen irgendwie so mit einem guten Gefühl zurück. Man fühlt sich unterhalten und dann fühlt sich so für einen kleinen Moment die Welt einfach ein bisschen besser an, wenn man das gesehen hat. Und das habe ich einfach, ja, das hat mir sehr gut getan und deswegen würde ich diese Serie auf jeden Fall auch empfehlen. Ich meine, Leute, die so in diesem Genre so drin hängen, TV-Sitcom und sowas, kennen die wahrscheinlich schon und sind mir da um Jahre voraus. Ich meine, die Serie ist ja schon, ist irgendwie von 2015 bis 2020 gelaufen oder so, also ist jetzt nicht mehr so neu. Meine Freunde in Großbritannien haben über die letzten Jahre immer schon gejubelt und ich habe es so halb ignoriert und dann ist mir eben irgendwann aufgefallen, dass die ersten 5 Staffeln auf Prime sind und dann habe ich halt mal angefangen, sie zu schauen über den Sommer. Ja.
Ja, das klingt gut. Ich glaube, ich sollte da mal rein. Ich habe das irgendwie mal immer gelesen, dass es das gibt. Ich hatte Eugene Levy da nicht gesehen, weil ich wahrscheinlich nie so genau hingeguckt habe. Aber jetzt, alles, was du erzählt hast, klingt so, als wäre das was für mich, als müsste ich da reingucken. Zum einen irgendwie klingt der Beginn, also die Prämisse so ein bisschen so ähnlich wie Arrested Development, so reiche Familie verliert Geld und muss damit klarkommen. Und zum anderen.
Ist auch geil, allein schon, wie die immer gekleidet sind. Und das bleibt auch eigentlich die ganze Serie so. So jedes Mal, wenn Catherine O'Hara auftaucht, hat sie irgendwie was an, wo du denkst, was ist das, was sie da trägt? Aber irgendwie so, das gehört halt zu ihrem Charakter. Es ist einfach so. Und auch wenn sie jetzt dann 5 Jahre in diesem Dorf lebt, daran wird sich nie was ändern, dass sie so auftritt. Und irgendwie ist das auch schön. Also du hast dann so das Gefühl so, ja, also so ein bisschen so der Effekt, den es auch bei Legally Blonde oder sowas gibt, dass du zwar es albern findest, das Styling, aber dann irgendwie denkst auch so, good for her, das ist halt ihr Style. So, ja. Also irgendwie finde ich, dass es eine Serie ist, die einen so tolerant stimmt. Ja.
Und dieses englische oder amerikanische Sprichwort, to be up Shit's Creek without a paddle, also in einer misslichen Lage stecken oder wie man das wahrscheinlich übersetzen würde, ja. Das steckt hier nicht ganz unabsichtlich im Namen, oder?
Nein, natürlich nicht.
Okay, gut.
Ja.
Okay, also Schitt's Creek werde ich wahrscheinlich mal reingucken, wenn ich mit Expanse durch bin und Christoph mir nicht schon wieder 20 andere Sachen in meine To-Watch-Liste legt, mit denen er vorgeprescht ist. Dann könnte das auf die Liste kommen, das klingt ganz gut.
Ja, ich finde ja auch immer so, also wenn so 20-Minuten-Folgen sind, das ist halt auch, da fällt es einem nicht so schwer, sich zu entscheiden. Man schaut dann natürlich in der Regel doch 6 Folgen oder sowas.
Ja, das kann leicht passieren.
Wenn es halt anfängt mit 20 Minuten, denkt man so, ach ja, so einen kleinen Bite Shit's Creek kann ich schon vertragen jetzt.
Und ja. Ich hab gerade überlegt, wo ich Eugene Levy zuletzt gesehen habe. Es war irgendeine Serie auch, aber ich komme nicht so recht drauf. Wenn ihr übrigens ein Kind im Hintergrund schreien hört, das ist mein Sohn, aber...
Ah ja, mich hat die ganze Zeit irritiert, ob das mein Sohn ist oder deine. Aber ich habe dann eben mal kurz den Kopfhörer abgenommen und bin zum Ergebnis gekommen, dass es nicht bei mir im Haus ist. Insofern.
Ja. Bei mir war es auch Stereo und ich habe zuerst gedacht, na gut, das könnte auch ein Kopfhörer sein, aber dann ist mir aufgefallen, nee, wir haben nur eine Mono-Verbindung, wir zwei. Du redest ja nur in ein Mikrofon. Das kann gar nicht Stereo übertragen werden. Und es ist hier so vor der Tür vorbeigewandert, das Geräusch.
Ah. Also ja, ich sitze ja im Keller. Das heißt, wenn ich hier Geschrei höre, dann ist das Geschrei schon also auf der allerhöchsten Lautstärke. Aber manchmal passiert das tatsächlich, dass ich im Keller höre, dass ganz, ganz oben im ersten Stock wild gebrüllt wird. Wild der Papa angebrüllt wird.
Ja. In dem Fall ist es jetzt meine Frau, die hier angebrüllt wird, aber Schwiegermama ist auch noch da. Es gibt Unterstützung, die muss das jetzt nicht alleine schaffen. Ja, ein Thema hätten wir noch, aber mit den Filmen sind wir soweit durch. Also außer dir fallen noch Sachen ein, die du spontan noch besprochen haben musst. Ich hätte noch ein kleines Computerspielchen. Ich hatte irgendwann vor ein paar Wochen mal erwähnt, dass ich jetzt mit Apple Arcade so ein bisschen ins Loch auch gefallen bin. Also das ist so eine Handyspiele-Flatrate quasi. Wenn man das abonniert hat, und ich habe da jetzt drei kostenlose Monate gerade, in denen ich drin bin, dann kann man unter diesen Spielen, die da dazugehören, alles runterladen, kostet halt alles nichts, kannst du alles spielen. Und ich habe kleines, aber feines Spielchen dort gefunden, was ich tatsächlich sehr, sehr nett fand. Es ist extrem kurz, was die Leute dem Spiel in den Kommentaren oder in diesen Bewertungsdingern auch massiv ankreiden und es dann mit 2 Sternen bewerten. Das heißt Operator 41. Und ich finde sowas, das finde ich dann total unfair. Ich meine, du hast da so eine Flatrate und dann spielst du ein Spiel, was dir gut gefällt und es hat halt nur 15 Level und dann ist es zu Ende. Sagt ja aber nicht, dass jetzt nicht irgendwann noch ein Update kommt, wo dann die nächsten 15 Level drin sind. Könnte ja passieren. Und hast auch nichts dafür bezahlt. Das ist halt Teil von diesem riesigen Paket. Und dann sagen die Leute, hey, 2 Sterne ist viel zu kurz. Und dann denkst du dir so, was? Also, wenn du jetzt 20 Euro dafür ausgegeben hättest und es wäre dir dann viel zu kurz, okay, dann könnte ich das verstehen. Aber es ist als Teil eines riesigen Pakets über dich drüber gefallen. Dann reg dich doch nicht auf. Freu dich doch, dass du 15 schöne Level gespielt hast. Und es ist in so einer Zeichentrick-Optik oder in so einer Optik von so einem Trenchcoat-Ermittler, Geheimagent in so einem Film-Noir-artigen, weißt du, so die Animationen vorne im Vorspann sind so Schattenriss-Silhouettenbilder, wo so ein Typ in so einem Trenchcoat mit so einem Hut dann immer irgendwie im Hintergrund rumschleicht und irgendwie so Geheimagentensachen macht. Und deine Aufgabe ist eigentlich immer nur, in einer dreidimensionalen, so von schräg oben Ansicht, von einer ganz, ganz kleinen Ausschnitt einer Welt, irgendwie an den Wachen, wo man halt sehen kann, wo die Wachen gerade hinblicken und die laufen dann immer so rum und je nachdem, wie sie halt laufen, blicken sie halt immer woanders hin. Man sieht immer so ein bisschen, wo sie gerade schauen und natürlich können sie Geräusche wahrnehmen, wenn du zu viel Krach machst und dann musst du halt immer so rumschleichen und musst halt irgendwie versuchen, außerhalb des Blickfeldes der Wachen zu deinem Ziel zu kommen. Also es ist auch gewaltfrei in dem Sinne, dass du kannst nicht schießen oder sonst, du kannst, glaube ich, mit so Blumentöpfen nach ihnen werfen und wenn du sie auf den Kopf triffst, dann ist die Wache auch weg, aber das kommt recht selten vor, dass man so einen Blumentopf an passender Stelle findet. Meistens läuft man einfach nur rum und versucht so ein bisschen deren Laufwege zu beobachten und zu gucken, wo rennt er jetzt lang und wann dreht er sich um und dann macht er, aha, und nachdem er da gewesen ist, fängt er mit demselben Routine wieder von vorne an und wie läuft die andere Wache und wie passt das zusammen, wo kann ich quasi durchschlüpfen, wo sie mich beide nicht sehen und wo ist dann der nächste Punkt, wo ich sicher in Deckung bin, wo sie dann, wenn sie wieder zurückkommen, mich auch nicht sehen können. Und wie komme ich zum Ziel? Das Ziel ist dann meistens irgendwie, weiß ich nicht, ein rotes Telefon oder ein Computer in der Ecke irgendwo oder sowas, wo man dann irgendwie die geheime Wanze platzieren muss oder irgendwas mitnimmt oder sonst wie. Und es sind tatsächlich 15 sehr kleine Level, die enorm schnell durchgespielt sind. Also ich würde sagen, Gesamtspielzeit ist im Endeffekt eine Stunde oder so, die man halt so in mehreren 5 Minuten Happen wegsnackt. Das letzte Level natürlich das schwerste, das habe ich echt oft probieren müssen, bis ich es raus hatte, wie, wann, wo das Timing perfekt ist. Und ja, am Ende bleibt man so zurück, dass man denkt, oh, das könnte jetzt eigentlich noch 30 Level so weitergehen, das hat Spaß gemacht. Vielleicht kommen die noch irgendwann und es würde mich sehr freuen. Ich fand es eine kleine Entdeckung in dieser Lawine von Spielen, die da über mich reingebrochen ist, als ich dieses Probeabo angefangen habe. Und wenn man Apple Arcade hat und es noch nicht gespielt hat, dann auf jeden Fall Operator 41 mal angucken. Allein schon wegen dem Icon mit dem mit dem Trenchcoat-Mann mit dem hochgeklappten Kragen. Der sieht so aus, wie jeder Fernseh- und Filmspion alt aussehen muss. Ja, das fand ich gut. Das war ein kleines, aber feines Ding. Ich habe noch so ein paar andere von Apple Arcade jetzt runtergeladen. Irgendwie so ein NBA-Spiel und eins, wo man so Muster zusammenbauen muss, was sehr zen-mäßig ist. Aber die habe ich alle noch nicht weit genug ausprobiert, um darüber reden zu können. Es ist schon so, man kommt in dieses Abo rein und plötzlich hast du so eine Myriade von Spielen vor dir, wo du denkst, oh Gott, wie finde ich jetzt da die mir gefallen? Und dann lädst du halt einfach alles kreuz und quer erstmal runter, weil man kann ja überall einfach erstmal auf den Download-Button drücken und das Handy füllt sich mit Spielen. Und manche klickt man an, legt sie sofort wieder weg und löscht sie wieder. Manche denkt man, oh, das ist mir jetzt zu kompliziert, da kann ich mich gerade nicht mit befassen, das muss jetzt warten. Und das hat mich aber sofort gefangen genommen und ich musste es sofort durchspielen und war auch relativ schnell fertig. Ja. Genau. Hast du noch Zeit zum Spielen auf Handys oder spielst du gar nicht auf Handys?
Nee, ich spiele überhaupt gar nichts. Ich schaue eigentlich auch, also wie gesagt, jetzt Schitt's Creek habe ich während des Sommers geschaut. Und sonst habe ich auch keine Filme geschaut, nichts gespielt, überhaupt nichts. Ich habe keine Zeit für gar nichts. Also bei mir ist tatsächlich in den letzten Monaten immer so gewesen, dass jeder Tag nach wie vor zu wenige Stunden hatte, um irgendwie durchzukommen. Und ich auch definitiv immer zu wenig geschlafen habe. Und insofern leider zu wenig Zeit für alles. Was auch erklärt, warum ich seit vielen Monaten hier nicht in Erscheinung getreten bin. Habe das einfach nicht geschafft. Aber ja, aber es ist jetzt noch 6 Monate, dann bin ich hoffentlich durch mit meinem Examen, wenn ich nicht durchfalle. Dann hoffe ich, dass es doch auch wieder ein bisschen anders wird.
Ja. Gerade versucht mal rauszukriegen, wann du das letzte Mal hier in der Sendung warst, jetzt auf die Schnelle.
Ich glaube, es war Anfang des Jahres oder so.
Ja, irgendwann. Ziemlich genau, dann trifft es das ja. 21.01. kam die Sendung raus. Ja. I'm thinking of ending things.
Ah, genau. Ha, interessant. Ja. Ja, also ich bin auch tatsächlich nicht ein einziges Mal im Kino gewesen oder habe auch praktisch keine neuen Filme gesehen. Also das war jetzt schon ungewöhnlich mit Tick, Tick, Boom. Ansonsten praktisch nichts gesehen. Also das ist so ein bisschen so, wann war das denn schon mal? Ich glaube, als ich die Lydia bekommen hatte, hatte ich schon mal so ein Jahr, was mir komplett gefehlt hat. Und auch als ich in Norwegen war, es gibt so bestimmte Jahre in meiner Biografie, wo ich einfach nichts von den Sachen, die neu rauskamen, gesehen habe. Ich meine, klar, jetzt mit Corona ist es ja so aktiver. Auf der anderen Seite jetzt eben durch Streaming kam eben doch das eine oder andere und ich habe einfach praktisch alles verpasst. Was ich ehrlich gesagt aber auch ganz cool finde, weil das eben immer heißt, dass du eben von einem Jahr auch die absoluten Knaller noch nicht gesehen hast und da eben noch das eine oder andere nachzuholen hast, was dann vielleicht auch eine echte Entdeckung ist und so. Insofern freue ich mich da eigentlich drauf, aber ist auf jeden Fall zu kurz gekommen in diesem Jahr.
Also um diese Knaller aufzuholen, musst du dann aber auch in den Jahren, wo du wieder zum Filmeschauen kommst, mehr Zeit haben, als du brauchst, um am aktuellen Geschehen dran zu bleiben. Sonst kommst du ja nie dazu,
die Ja, gut, auf der anderen Seite, also es stimmt, aber auf der anderen Seite muss man ja immer selektiv sein und dann ist man eben auf eine andere Weise selektiv. Ja. Und manchmal ist es ja wirklich auch ganz schön, nochmal was zu entdecken. Das war doch so, als ich angefangen habe mit meinem Filmclub und eben ich wusste, zum Beispiel aus den 70er Jahren habe ich praktisch keine Filme gesehen. Ich kenne quasi nichts oder ich kannte auf jeden Fall, bis ich dem Filmclub beigetreten, nichts aus den 70ern. Einfach so vor meiner Zeit, aber eben zum Beispiel mein Vater hat immer ganz gerne 60er-Jahre-Filme angeschaut mit uns. Aber dazwischen ist so eine Lücke eben zwischen dem, was ich selbst schon abgedeckt habe und eben dem, was er mit uns hätte schauen wollen. Und da kannte ich einfach nichts. Und dann plötzlich habe ich eben so Sachen neu entdeckt, wo ich dachte so, wow, wie ist das an mir vorübergegangen? Und das ist schon ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dieser Art jetzt hier im letzten Jahr passiert ist. Oder so. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, das alles noch zu entdecken. Deswegen, wenn ihr Empfehlungen habt und Dinge gesehen habt im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, wo ihr das Gefühl habt, wenn ich die verpasst habe, dann ist das auf jeden Fall unverzeihlich, dann schreibt mir das gerne. Allerdings verzeiht mir auch, wenn ich innerhalb der nächsten Monate mit Antworten auch nicht so toll bin. Das muss ich gleich sagen. Ich weiß übrigens auch, Stefan Kuh hat mir irgendwann im, glaube, September oder sowas eine E-Mail geschrieben, um zu fragen, ob ich noch lebe. Die habe ich tatsächlich zur Kenntnis genommen und habe so innerlich gedacht, ja, ich lebe noch, aber bin tatsächlich nie dazu gekommen, sie zu beantworten. Auch das tut mir leid. Aber es ist einfach, ich bin wirklich furchtbar unter Dauerbeschuss gewesen in den letzten Monaten und habe eben häufig nachts bis, weiß nicht, 2:30 korrigiert oder so, um dann morgens 6 wieder aufzustehen und zur Schule zu gehen und so. Und das ist einfach, da schafft man nicht viel anderes, leider.
Das klingt wie ein furchtbarer Job, dieses Lehrersein.
Ja, es ist natürlich, ich glaube, das ist nicht immer so. Was jetzt im Moment natürlich das Problem ist, ist, das Referendariat ist jetzt eben ein Vollzeitjob und ansonsten würde man ja mit 2 Kindern im Alter meiner Kinder, also wenn man nicht einen Partner hat, der das abdecken kann, würde man nicht Vollzeit arbeiten. Und das habe ich auch nicht vor. Wenn ich mit dem Referendariat fertig bin, dann werde ich auch nicht Vollzeit arbeiten und dann wird die Situation sich auf jeden Fall verbessern. Es ist einfach, das muss man sagen, rein rechnerisch ist das kaum zu schaffen. Weil wenn man bedenkt, dass ich eben, wenn ich die Kinder irgendwann dann 3:30, 4 abhole und dann haben die einen echt langen Kita- und Horttag und Schultag hinter sich. Und dann kümmert man sich halt ein paar Stunden um die Kinder und bis sie dann im Bett liegen. Und dann fange ich eben quasi 9:30 oder was mit Unterricht vorbereiten und Korrekturen und sowas an. Und das ist ja klar, dass man da nicht hinkommen kann. Also wie soll das auch gehen eigentlich? Ja, insofern, das ist einfach, die Zeitverknappung ist halt jetzt im Moment krass. Es gibt ja fürs Referendariat gibt's ja solche Teilzeitmodelle durchaus, aber da habe ich mich eben mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, die sowas versucht haben, die haben eben gesagt, dass das eigentlich so gut wie nichts bringt, weil man eben die Entwürfe genauso schreiben muss und also die Entlastung, die dadurch entsteht, ist kaum spürbar und der einzige Effekt davon ist, dass es halt länger dauert insgesamt. Und ja,
das ist und deswegen so habe ich mich bei Teilzeit auch so generell, genau. Wenn Leute Teilzeit arbeiten, die sagen ja auch immer, du verdienst nur noch die Hälfte, aber du hast nicht die Hälfte der Arbeit. Also
genau, und in dem Fall ist es eben, dann verlängert sich der Zeitraum und jetzt ist es im Moment einfach so, dass wir, glaube ich, so eine Augen-zu- und Durch-Mentalität haben. Und selbst das, muss ich sagen, ist schwer zu ertragen. Also ich finde auch psychisch ist es schwer zu ertragen, weil eben, also über den Sommer gab es ja so eine Phase oder vorm Sommer gab es eine Phase, wo es meiner Tochter psychisch sehr schlecht ging, was auch damit zu tun hatte, dass sie, also so bestimmt auch, sie hat ja nach dem ersten Lockdown hat sie ja so ein paar Neurosen entwickelt und so. Und dann hatte sie große Angst vor der Schule auch. Also sie ist jetzt ja eingeschult worden und sie wollte überhaupt nicht in die Schule. Und da war das dann nochmal, im Frühsommer war es ganz extrem mit diesen Zwangsneurosen und sowas. Also ganz, ganz schlimm. Und gleichzeitig war es so, dass es unmöglich war, irgendeinen Kinderpsychologen zu finden, weil die eben jetzt alle total überbelastet waren und niemanden neu aufgenommen haben. Und dann hatte ich so monatelang das Gefühl, wir finden keine Hilfe. Ich habe viel zu wenig Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich bin dauernd unter Beschuss und muss irgendwie die Nächte durcharbeiten, um es irgendwie hinzukriegen. Und da eben zu wissen, dass du eigentlich im Moment deinem Kind gar nicht geben kannst, was es gerade von dir braucht und immer sagst, ja, nächstes Jahr, da kümmere ich mich da drum oder so. Irgendwie in der 6-Jährigen quasi zu sagen, ach ja, du musst jetzt nur noch 9 Monate durchhalten, dann wird alles wieder gut und so. Das ist halt, das geht nicht und das ist eben, also das irgendwie durchzuhalten, man hat ja sowieso als, finde ich, berufstätiger Elternteil, also zumindest ich empfinde das so, schon auch so latente Schuldgefühle, weil man eben denkt, man würde sich seinem Kind gerne noch mehr widmen und so. Und das ist jetzt eben so extrem gewesen über den Sommer. Jetzt ist es etwas besser, weil es meiner Tochter tatsächlich in der Schule sehr gut gefällt. Und seitdem ist so ein bisschen Druck aus dem System raus. Also man merkt jetzt einfach so, die Ängste, die sie vorher hatte, die sind eben jetzt erstmal weg und jetzt fühlt sie sich eigentlich wohl. Und dadurch ist der Tag emotional sehr viel weniger stressig auch für mich, als es im Sommer war. Aber die zeitliche Belastung ist eben immer noch krass. Insofern, ja, es ist ein interessantes Jahr gewesen. Der Job macht super viel Spaß. Ich mache es total gerne, aber es ist knochenhart gewesen, auf jeden Fall, die letzten Monate.
Ja, krass.
Jo.
Ja.
Naja.
So schlimm war es bei uns zum Glück nicht. Also wobei ich merke bei unserer Tochter auch, dass ihr das viele hin und her, man haben wir sie zeitweise aus dem Kindergarten rausgenommen, dann haben wir sie wieder hingebracht, also oder konnte sie wieder gehen und dann sind die Zahlen wieder hochgegangen, so nächste Welle kam oder noch schlimmer als die. Ist ja bisher so gewesen, jede Welle schlimmer als die davor. Ja. Und dann denkst du dir so, naja, okay, bei der letzten Welle haben wir sie nicht in den Kindergarten gehen lassen, weil wir ihr das diese Infektion eigentlich ersparen wollten. Dann müssen wir das jetzt eigentlich wieder tun, weil sonst war das beim letzten Mal ja auch für die Füße. Weil die Zahlen jetzt noch höher gehen und wenn die Zahlen beim letzten Mal ausgereicht haben für diese Entscheidung, dann müssten sie es jetzt erst recht tun. Und ja, dann merkt man auch dieses Hin und Her, das geht also nicht ganz spurlos vorüber an so einem Kind, ne? Das ist ganz klar. Aber ja, bisher.
Also ich bin total beeindruckt davon, wie meine Tochter jetzt eben in der ersten Klasse quasi von einem Tag auf den anderen mit denen den ganzen Tag die Maske tragen umgeht. Das finde ich echt krass. Da habe ich mir vorher gedacht, so Gott, wie soll das denn gehen? Aber die ist da so stoisch, also ist echt so, also man hat so das Gefühl, sie hat sich da so stark dran gewöhnt, dass es für sie eigentlich schon fast keine Rolle mehr spielt. Und ich weiß ja, wie das ist. Ich trage ja in der Schule auch den ganzen Tag die Maske. Und ich finde es schon, also mich stört jetzt die Maske an sich so nicht, aber so einen ganzen Tag die Maske tragen, finde ich allein schon deswegen anstrengend, weil ich zum Beispiel dann vergesse zu trinken. Ich trinke dann häufig den ganzen Tag überhaupt nichts und merke dann irgendwann, wenn ich quasi um drei ausgedörzelt nach Hause taumel, denke ich mir so, oh, okay, du hast nichts getrunken den ganzen Tag. Also das finde ich schon anstrengend.
Absolut. Das geht mir hier im Homeoffice auch manchmal so, dass ich irgendwie ganz ohne Maske einfach so versunken vor mich hin bin und dann irgendwie um 16 Uhr meine Wasserflasche angucke und denke, du warst doch den ganzen Tag nicht auf dem Klo. Das erklärt sich alles jetzt, wenn man diese Wasserflasche anguckt, die da voll neben mir steht und irgendwie.
Also bei mir ist das durchaus auch ein Problem, was ich schon immer habe, dass ich das Trinken vergesse. Und ich habe, als ich noch zu Hause eben an der Doktorarbeit geschrieben habe und so, habe ich immer mal drüber nachgedacht, ob ich mir so ein Ding kaufe, was dir dann anzeigt, dass du jetzt wieder trinken sollst oder so. Da gibt's ja diverse Sachen, die ich dann zum Trinken auffordern. Aber jetzt merke ich eben, mit der Maske ist wirklich so im Klassenraum trinke ich nichts mehr eben, während ich Unterricht mache. Und dann ist es eben häufig so, dann hast du in der Pause irgendwie Aufsicht, dann hast du auch keine Zeit, dich irgendwo so. Und dann ist es häufig wirklich so, du hast den kompletten Schultag durch und hast nicht einen Schluck getrunken. Und das ist schon natürlich nicht sehr gut.
Nee, absolut nicht. Vielleicht solltest du dir irgendwie, aber du hast ja einen relativ durchgetakteten Tag, so aufgrund der Stunden und
auf jeden Fall, ja. Ich meine, die Pausen, die Schüler haben, die hat man ja häufig gar nicht, weil man da eben dann noch ein Gespräch hat oder noch irgendwie oder irgendeine Aufsicht oder so. Also, dass man da eben sagen würde, okay, das nehme ich jetzt so als Trinkpause, das hat man. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich für sich selbst auch während der Stunden und so Trinkpausen einlegen. Das Fenster aufmachen, sich ans Fenster machen und trinken oder
ja,
so.
Oder irgendwie so, weiß nicht, dadurch, dass es so getaktet ist, könnte ich mir vorstellen, wenn man sich irgendwie auf die richtige Minute, wann auch immer die ist, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, irgendwie so einen Timer im Handy stellt, der dann irgendwie so eine Minute, genau, bevor die nächste Stunde anfängt oder so, in der letzten Minute, bevor es losgeht oder wann auch immer. Und wenn es dann bimmelt, dann sich aber auch dazu zwingen, das darf ich nicht ignorieren. Wenn es jetzt bimmelt, dann trinke ich jetzt.
Ja, genau. Ja, so wie es am Anfang, wie man es am Anfang mit dem Lüften gemacht hat. Also am Anfang hat man ja sich auch auf dem Handy dann irgendwie so einen Timer eingestellt oder so. Oder man hat irgendwelche Schüler verpflichtet und gesagt, du bist jetzt in charge of irgendwie Lüften. Und inzwischen ist einem das aber so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man das nicht mehr braucht. Aber beim Trinken ist mir das bisher nicht gelungen.
Ich hab auch viele Jahre so eine Trink-App verwendet.
Okay.
Ich bin da aber auch immer noch nicht glücklich. Ich hatte mal eine Zeit lang eine, die war so ein bisschen, intelligent ist zu viel gesagt, die war nicht intelligent, die hatte einfach nur eine Formel drin, die ein bisschen schlau wirkte. Die dann so Sachen gemacht, also du hast dann irgendwie so vorgegeben, wie viel du am Tag trinken willst, schreibst du jetzt irgendwie rein, keine Ahnung, ist jetzt Winter, dann brauche ich nicht ganz so viel, 2 Liter oder so, im Sommer vielleicht 2,5 oder 3 und die meisten Apps machen es dann so, die legen einfach irgendein Zeitraster über den Tag und klingeln dann irgendwie zwischen 8 und 22 Uhr alle, was auch immer, wie viele Minuten und sagen so, trink mal ein Glas Wasser. Und da kannst du dann eingeben, dass du es gemacht hast und dann kannst du auch eingeben, wie groß das Glas war oder wie viel du jetzt getrunken hast und dann wird das halt mitgetrackt und am Ende des Tages sagt es dann, okay, du hast jetzt irgendwie, weiß nicht, 7-mal darauf reagiert und hast eingegeben, dass du da 200 Milliliter getrunken hast, dann hast du jetzt 1,4 Liter. War jetzt nicht so geil, aber irgendwie besser als nichts. Und und dann kriegst du halt so ein, kannst du halt irgendwie über die Monate zurückschauen, so, okay, habe ich wirklich im Sommer mehr getrunken als im Winter, wie man das tun sollte, oder habe ich das nicht gemacht? Gehört natürlich die Disziplin dazu, auch wirklich einzutragen, wenn du was getrunken hast. Das macht es ja nochmal aufwendiger. Aber im Zweifel zählt ja auch nur die Erinnerung, dass du es dann wirklich gemacht hast. Und die eine App, die ich hatte, die frühere, die war dann wenigstens so schlau, wenn du ihr dann gesagt hast, okay, ich habe jetzt gerade hier eine Halbliterflasche komplett abgepumpt, dass sie dann gewusst hat, okay, bis zum Tagesziel von 2 Litern fehlen ihm jetzt nur noch 400 Milliliter. Und als Standardmenge, die man so trinkt, nehmen wir jetzt immer mal 150 Milliliter an, dann muss ich ihn ja eigentlich nur noch 3-mal erinnern. Und dann hat sie, okay, hat sie halt irgendwie auch diese Zeiträume dann eigenmächtig ausgedehnt und hat gesagt, okay, dann brauche ich den jetzt bis zu seinem, du konntest dann einstellen, dass du nur zwischen 8 Uhr morgens und 23 Uhr abends erinnert werden möchtest, damit das Ding dich nicht nachts um 2 Uhr noch anklingelt, dass du mal trinken sollst. Konntest du halt so sagen, von wann bis wann geht mein Tag und was ist mein Tagesziel? Und dann hat es selbstständig diesen Intervall verteilt und hat dich halt in regelmäßigen Abständen. Und die sind dann halt durchaus nerviger geworden gegen Ende des Tages, wenn du nicht getrunken hast. Oder sie sind halt relaxter geworden, wenn klar war, du bist dem Tagesziel schon sehr viel näher, als du jetzt von dem prozentualen Anteil deines wachen Tages, der schon vergangen ist, sein müsstest. Dann ist es relaxter geworden nach hinten raus. Die App hatte aber irgendwie tausende andere Bugs, die mich genervt haben. Da bin ich irgendwann auf eine andere App umgeschwenkt und die kennt nur so ein festes Zeitraster. Die alarmiert dich halt immer und dann bist du schon einen halben Liter über dein Tagesziel und die klingelt immer noch dumm vor sich hin. Und das ist dann auch nicht so geil. Also in diesem Wassertrink-Tracking und Erinnerungsbereich, da ist auch noch nicht alles auserfunden. Also da kann man noch, kann man noch Meter machen, wenn man Programmierer ist und irgendwie ein Feld für Betätigung sucht. Ja, ich hätte da Ideen. Also wenn das jemand programmieren will, ich habe viele von diesen Apps ausprobiert, ich habe an allen was zu meckern. Also ich kann als Produkttester kann ich gut herhalten mit Ideen. Und
ja, also ich würde mich auf jeden Fall auch dafür interessieren, wenn es sowas dann gibt, kann ich auch gebrauchen.
Genau, also der Markt ist voll, auch kostenlose Versionen gibt es reichlich. Also wenn du da sofortige Abhilfe brauchst, einfach mal irgendwie Water Reminder oder sowas in den App Store deiner Wahl eingeben und dann fallen da sicherlich.
Ja, aber habe ich, also eigentlich muss ich sagen, momentan bringt es mir alles auch nicht, weil zum Beispiel ich auch während eines Schultages natürlich mein Handy eigentlich nicht in die Hand nehme. Insofern, das ist dann irgendwo weg und ja, ich kann mich ja dann auch nicht irgendwie während der Schulzeit irgendwie daran erinnern lassen, dass ich jetzt trinken soll und so. Da bringt mir das ehrlich gesagt auch nichts.
Okay, also du brauchst zuerst eine Smartwatch, höre ich daraus. So ein leichtes, so ein leichtes vibratorisches Tippen auf dem Handgelenk kannst du ja vielleicht noch wahrnehmen, während du da gerade.
Naja, wir sind ja an der Schule, an der ich bin, sind wir im Vergleich zu anderen Schulen durchaus auf einem gewissen technischen Stand. Ich glaube trotzdem, dass in diesem Fall hinten an die Hinterwand des Klassenraums ein Plakat hängen effektiver wäre.
Ja gut, aber das geht ja im Hirn relativ schnell in Hintergrundrauschen über. Das nimmst du die ersten 2 Wochen
wahr. Ja, das stimmt natürlich. Das ist wahr.
Trinkt nichts, glaube ich. Also meine ich.
Ja, oder ich verteile Dienste in der Klasse, dass ich zu Trinkpausen auffordern lasse oder sowas.
Oder du versuchst dich da an das Lüften ranzukoppeln. Wenn der Lüften-Zuständige aufsteht und zum Fenster geht, dann musst du das als deinen Trigger sehen, jetzt was zu trinken.
Ja, stimmt. Also man müsste die Lüftpause immer auch als Aufforderung zum Trinken sehen. Eigentlich ist es generell ja gar keine schlechte Idee. Wenn man sagen, immer wenn gelüftet wird, dann gehe ich erstmal zum Fenster und trink mal. Das würde natürlich schon ganz schön was bringen. Also
ja.
So, manchmal sind es die einfachen Lösungen.
Ja, das Umsetzen ist viel schwieriger als die Idee. Ne? Das ist so, deine Startup-Idee ist nichts wert, solange die sich umsetzt. Das ist, glaube ich, mit solchen Ideen genauso. Naja.
Ja, das stimmt. Und ich meine, der Grund, dass man das mit dem Lüften dann irgendwann delegiert, ist ja genau, dass man meistens im Unterrichten irgendwo mitten im Gedanken ist und dann nicht irgendwie abbrechen muss, um was anderes zu machen. Und genauso wäre es dann mit der Trinkpause eben auch.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, also ich hoffe ja, dass es nicht für immer so bleiben wird mit der Maske. Aber da bin ich echt gespannt, wie lange das an den Schulen noch so bleiben wird. Also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass ich mein komplettes Referendariat mit Maske haben werde. Und das ist schon ein bisschen schräg, wenn man sich das mal so überlegt. Also das hätte man sich auch ehrlich gesagt vor anderthalb Jahren noch überhaupt nicht vorstellen können, dass das so sein wird. Also auch während quasi der ersten Monate der Pandemie war das ja noch gar nicht klar, dass das in Schulen so flächendeckend dann so sein wird.
Ja, da war so einiges nicht klar, ja.
Schon. Das stimmt. Da waren wir heute schon mal, ja, das stimmt.
Ja, naja, ja. Aber das, ja, jetzt mit Omikron, das wird alles sehr, sehr spannend, wie das weitergeht. Heute habe ich gelesen, dass die Impfungen für 0- bis 5-Jährige nicht so vorankommen, weil irgendwie zweimal pieksen mit der reduzierten Dosis hat wohl nicht für hinreichende Antikörperlevel gesorgt. Mhm. Wissen Sie, das dauert auch alles länger. Also bis wir an dem Punkt sind, wo man sagen kann, jeder, der will, kann geimpft sein. Ob er dann will oder nicht, ist ja nochmal was anderes. Aber jeder, der könnte, also jeder, der wollte, könnte. Das wird vielleicht auch noch einen Augenblick dauern.
Ja.
Wird spannend. Tja. Nun denn, gut.
Das war jetzt ja so, so weihnachtlich, so als weihnachtlicher Abschluss dieser Folge.
Weil pandemische Trinkprobleme.
Ja.
Ja, also sonst sind wir ja immer ein trinkfreudiger Podcast und jetzt haben wir hier mal so ein Thema, wo nicht getrunken wird. Das ist eigenartig. Das ist normalerweise nicht unser Thema.
Ja, genau. Jedes Mal einen Schnaps trinken, das ist auch keine gute Lösung.
Nee, gar nicht.
Vor allen Dingen in der Schule nicht.
Ja, wobei, ich glaube, jeder hat ja solche Geschichten, oder? Also ich hatte auch früher so einen Bio-Lehrer, der immer eine Whisky-Fahne hatte, wenn er wieder rein.
Ich glaube, an der Schule hatte ich das nicht. An der Uni hatte ich das dann, aber an der Schule kann ich mich nicht dran erinnern.
Unser Biolehrer ist immer am Anfang der Stunde reingekommen, also so zu Abi-Zeiten, gell? So 11., 12., 13. irgendwie. Der kam dann immer rein am Anfang der Stunde, hat irgendwie eine Aufgabe aus irgendeinem Buch oder irgendwie hat er sie an die Tafel geschrieben oder so. Und dann hat er gesagt, so, ich bin da mal kurz weg, ich komme dann nachher wieder, bitte bearbeiten und dann reden wir nachher über die Ergebnisse. Und dann ist er gegangen und dann kam er wieder und dann entweder hatte er die Whisky-Fahne schon am Anfang oder er hatte sie dann, wenn er wiedergekommen ist. Und dann hat er noch irgendwie 10 Minuten über die Ergebnisse geredet, die natürlich die Hälfte der Klasse nicht gemacht hatte. Und die andere Hälfte irgendwie hätte noch eine Rückfrage gehabt, aber er war leider nicht da. Und ja, dann habe ich Biologie auch nach der 11. abgegeben, weil das war mir dann auch zu blöd.
Ja. Nee, an sowas kann ich mich nicht erinnern. Und auch jetzt bei uns im Kollegium glaube ich nicht, dass es das gibt. Aber es ist auch so, dadurch, dass ich an der Schule bin, die eben vor nicht mal 15 Jahren neu gegründet wurde, ist das Kollegium auch, also die meisten sind ja eigentlich jünger als ich dort. Und viele von denen sind eben so gerade ein paar Jahre aus dem Referendariat raus und so. Und da ist jetzt so der klassische, quasi ausgebrannte Lehrertyp, der es nur noch mit Alkohol aushält oder sowas, der ist nicht sehr stark vertreten. Also es gibt überhaupt im Alter so, ich würde sagen, zwischen, weiß nicht, Ende 40 und Rentenalter gibt es eigentlich nur ganz Vereinzelte und den Schulleiter so. Und mehr ist dann eigentlich schon gar nicht. Das, ja, haben wir einfach momentan noch nicht. Deswegen ist eigentlich total interessant, also schuldemografisch ist das total interessant, auch wenn man sich überlegt, was da in den nächsten paar Jahren passieren wird, wenn diese ganzen jungen Lehrer dann alle Kinder kriegen werden. Das wird echt spannend, weil diese ganzen Planstellen, die vermehren sich ja dann auch nicht. Ja? Und dann gehen irgendwie auf einmal irgendwie große Teile des Kollegiums gehen irgendwie in Elternzeit oder so. Bin ich mal sehr gespannt, wie das so ablaufen wird.
Massenhaft Aushilfskräfte, die von irgendwo rangekarrt werden, ja.
Ja, das ist echt total ungünstig für so eine Schule, wenn alle oder fast alle Lehrer so im gleichen Alter sind und eben in einem Alter, das so für Familiengründungsphase und so relevant ist. Also es ist echt, ja. Ja,
es ist auch total ungünstig, wenn dann, mal angenommen, diese Phase ist überstanden und dann geht es so weiter. Und dann sind irgendwann alle Lehrer so zwischen 55 und Rente.
Ja.
Auch das ist ja ein Zustand, der nicht unbedingt wünschenswert ist. Sind zwar alle
ja, das
sehr
stimmt. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es dann irgendwann doch zu so einer Vermischung kommen wird, weil dann eben doch immer wieder Leute weggehen oder ja, sich da vielleicht doch ein bisschen was verändert. Aber stimmt, natürlich so im großen Ganzen, dieser Anfangsjahrgang, der jetzt so gemeinsam verbeamtet wurde, bei Neugründung, da wird es natürlich immer so eine große Welle geben. Und irgendwann gehen die dann alle zusammen in Rente und dann fängt man wieder neu an.
Ja.
Ja.
Ja, das kann noch spannend werden. Das wirst du dann sehen, wie das sich...
ja, mal sehen. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich da bleiben kann. Aber also prinzipiell ist meine Position ja jetzt ganz gut, weil es jetzt ja diesen doppelten Abiturjahrgang durch die Rückkehr zu G9 gibt. Und außerdem ist eben einige Schulneugründungen in Frankfurt jetzt gibt oder gab. Und deswegen ist die Stellensituation tatsächlich ganz günstig. Also ich mache zu einem ziemlich günstigen Zeitpunkt Examen. Was sich gut trifft, weil meine Fächer ja in der Hinsicht eher ein bisschen problematisch sind. Aber mal schauen.
Was sind deine Fächer nochmal? Ich habe das jetzt nicht.
Deutsch und Englisch. Ja, ich bin ja Anglistin und Deutsch habe ich dann ja noch dazu gemacht. Ja, das ist natürlich.
Warum sind die problematisch? Die werden doch überall gebraucht, oder?
Die werden überall gebraucht, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die das studieren.
Ach so, insofern, okay.
Es ist jetzt einfach kein Mangel da, aber eben es werden eben jetzt insgesamt sehr viele Lehrer gesucht. Was bei mir an sich ein bisschen ein Problem natürlich ist, ist, dass ich eben nach dem Referendariat in Teilzeit gehen werde. Und das macht natürlich die Stellensuche schon eher ein bisschen schwierig, weil du ja dann quasi dich um eine Planstelle bewerben musst, aber sagst, ja, aber ich komme dann erstmal nur so in Teilzeit. Auf der anderen Seite habe ich neulich mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, naja, auf der anderen Seite ist das ja ziemlich planbar. Die wissen dann, wie alt meine Kinder sind und können quasi schon abschätzen, wie lang ich voraussichtlich eben in Teilzeit arbeiten werde, möglicherweise. Während wenn du jetzt eben junge Kollegen einstellst, die noch keine Kinder haben, dann ist noch überhaupt nicht absehbar, wann da, in welchem Umfang und für wie lange dir die dann doch wieder ausfallen. Insofern ist vielleicht das doch nicht so ein großer Nachteil, wie ich erstmal so gedacht habe. Aber ja, das werden wir alles nächsten Sommer sehen.
Oder es regiert halt einfach ein, vielleicht wenn so viele Lehrer gesucht werden und es da einen gewissen Mangel gibt, dann regiert vielleicht auch ein lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Genau, also ich glaube, davon werde ich ein Stück weit profitieren und das wird es auf jeden Fall leichter für mich machen. Muss man einfach sehen. Aber es ist eben natürlich dadurch, dass viele Schulen eben im Moment extrem unter Druck sind, eben gerade durch die doppelten Abiturjahrgänge und so, dass sie jetzt einfach ihre Stunden irgendwie an den Mann bringen würden. Aber stimmt, wenn es einfach kein Personal gibt, dann nimmst du natürlich auch jemanden, der dann nur zwei Drittel arbeitet oder so. Ja.
Genau. Die können wir schon noch irgendwie ausbeuten, das geht dann schon.
Genau. Ja.
Wird der Schullehrer vielleicht denken, aber nicht laut sagen. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Und
genau.
Genau, dann hoffen wir mal, dass du da gut unterkommst und vor allen Dingen dein Ref gut zu Ende bringst. Mit oder ohne Maske, ja. Wird sich zeigen. Vermutlich eher mit.
Ja.
Und wir finden das natürlich, ich spreche da jetzt mal im Namen der Restcrew und der Hörer und Hörerinnen, gut, dass du mal wieder hier warst.
Ja, bin sehr gerne vorbeigekommen.
Diese Spur ist ja quasi virtuell gesehen immer offen für dich. Kannst da jederzeit reinspringen. Aber auch wenn es nur so selten klappt, dann freuen wir uns trotzdem, wenn es dann mal klappt. Genau, das war die 708, glaube ich. Hab's schon wieder vergessen. Oder 9. Egal, ihr werdet es sehen. Auf eurem Podcast-Player steht das oben drauf. Das ist auch die Nummer, die ihr auf sneakpod.de suchen müsst, wenn ihr die ganzen Kommentare schreiben wollt zu all den Themen, die Claudia aufgeworfen hat, wo sie gerne Feedback hätte. Darum. Genau. Und damit, ein bisschen unweihnachtlich, aber so ist es jetzt, war das die Folge vor Weihnachten und es wird noch eine geben zwischen den Jahren und für diese Folge brauchen wir natürlich noch einen Film. Normalerweise läuft das ja so, dass wir hier irgendwie reihum einen vorschlagen. Eigentlich wäre diese Woche Christoph dran. Aber, weil das jetzt schon alles durcheinander ist mit den Filmen, haben wir uns diesmal auch schon unabhängig davon und ohne Überraschung darauf geeinigt, was wir nächste Woche besprechen, wird es der neue Bond-Film sein. Er heißt No Time to Die oder so ähnlich.
Mhm.
Genau, der ist jetzt kürzlich von seinem 16, 17 Euro Vorkauf oder Vorstream, wie auch immer, Preis, was ja so eine eigenartige neue Mode ist, dass diese Filme auf die üblichen 5 Euro fürs Ausleihen runtergesprungen. Bei Amazon und bei Apple überall verfügbar, wahrscheinlich auch noch bei verschiedenen anderen Diensten, die ich nicht beobachte. Insofern, wer den auch schauen möchte, Ihr könnt das jetzt ganz bequem vom Sofa für einen Fünfer tun. Und dann wüsstet ihr nächste Woche schon Bescheid. Ansonsten erzählen wir euch nächste Woche, ob man den gucken soll oder nicht. Das wissen wir selber noch nicht. Also Christoph hat ihn, glaube ich, schon gesehen. Der hat schon ein Foto auf Instagram gepostet, wie da der Herr Bond neben seinem Weihnachtsbaum hängt an der Wand am Fernseher. Genau, das gibt's nächste Woche. Und vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Jahresrückblick oder nicht. Mal sehen. Bis dahin, frohe Weihnachten. Frohen Rutsch dir, ne? Vor allem, weil wir hören uns wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, genau. Ich werde mir dann mal anhören, was ihr zu sagen habt, weil ich habe auch vor, den Bond zu schauen. Und dann werde ich vielleicht mal wieder ein bisschen in den Kommentaren schreiben. Ich habe ja
die Pöbelschwester mal wieder rausholen.
Genau. Die Jubelschwester kehrt zurück.
Genau. Alles klar. Dann machen wir das so. Und danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören an euch da draußen. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Und
bis irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich.
Genau. Tschüss.